Eine, die neun, es gibt 9 von die 10 giftigsten Tiere der Welt, sind alle in Australien zu finden. Und 8 von dem auf dem Bauernhof meiner Eltern. Okay, manche sagen, dass ich übertreibe ein bisschen, und das darf ich ein bisschen. Aber in der Tat viele, so meine Eltern haben, also meine Schwester hat bisher 3 Hunde verloren durch Tiger Snakes, nur durch Spazieren, und wir werden bei ihr wohnen. Was für ein Tier ist die Gier? Es frisst an mir, es frisst in dir, will mehr und mehr und frisst uns leer. Wo kommt das her, das Tier, und wer erschuf sie nur, die Kreatur? Wo ist das finstere Höllenloch, aus dem der Teufelsbiest die kroch? Die sich allein dadurch vermehrt, indem sie dich und mich verzehrt? Und wann fängt dieses Elend an, dass man genug nicht kriegen kann? Und plötzlich, einfach, so vergisst, dass man doch längst gesättigt ist und weiter frisst. Und frisst und frisst und trifft dann so ein Nimmersatz auf jemanden, der etwas hat, was er nicht hat und gar nicht braucht, dann will er es auch. Wie? Das soll schon gewesen sein. Nein, eine geht bestimmt noch rein. Und überhaupt, das ist doch wer, der frisst tatsächlich noch viel mehr. Und plötzlich sind sie dann zu zweit. Die Gier und ihr Brot, der Neid. Das bringt mich noch einmal ins Grab, dass der was hat, das ich nicht hab, dass der wo ist, wo ich nicht bin, da will ich auch, da muss ich hin. Warum denn der? Warum nicht ich? Was der für sich, will ich für mich. Der lebt in Saus und lebt im Braus mit Frau und Hund und Geld und Haus und hängt die coolen Großkotz raus. Wahrscheinlich alles auf Kredit. Und unser Reiner kommt nicht mit, der protzt und prallt und strotzt und strahlt. Wer der schon, wie der schon geht, wie der schon steht, wie der sich um sich selber dreht und wie er aus dem Auto steigt und alle Welt den Hinter zeigt. Blasierte Sau. Und seine Frau ist ganz genauso arrogant und degoutant. Und diese Blagen, die es wagen, die Nasen so unendlich hoch zu tragen, da hört er aber auf, der Spaß. So kommt zu Neid und Gier der Hass. Und sind die erst einmal zu dritt, fällt nun noch ein ganz kleiner Schritt, bis das der Mensch komplett verroht und schlägt den anderen halb tot. Wer hat ihn bloß so weit gebracht? Das hat allein die Gier gemacht. Wir sind jetzt in einer Predigt, Reihe zum Thema Finanzen und Geld und unser Umgang mit Geld. Und als Grundlage haben wir dieses Buch, ein Leben voller Segen. Nicht ein Leben voller Sorgen, sondern ein Leben voller Segen. Ja, wir können denn dir vielleicht dann die nächste Folie zeigen. Da habe ich ein Bild, habe ich? Ja, da ein Bild, ein Leben voller Segen. Und wir nutzen das und haben die letzten 3 Sonntagen ungefähr dann das thematisiert. Und wir haben Folgendes entdeckt. Gott will dein Herz. Gott will dein Herz. Gott nimmt die ersten Teile für sich selbst. Gott heiligt die anderen 90%, die übrig bleiben. Gott vervielfacht das, was wir loslassen. Gott belohnt gute Haushalterschaft und Gott befähigt mit der Gabe des Glaubens und der Gabe des Gebens. Das haben wir bisher in den letzten 3 Sonntagen Botschaften gehabt. Heute ist unser letzter. Das Thema heute ist Saat und Ernte und Extravaganz. Extravaganz. Ich werde heute, und ich sage jetzt vorab, nach dem Predigt werde ich einen Aufruf machen. Und ich werde dann uns einladen, die den Ruf Gottes spüren, unsere Finanzen neu zu gestalten. Uns Gott unserem Herzen zu geben. Wenn du neue Schritte machen möchtest, mit Gott, mit deinen Finanzen, wenn du anfangen möchtest zu zehnten oder darüber hinaus zu geben oder wenn du dann möchtest neu lernen, Haus zu halten oder eine Gabe, Geistesgabe zu entfalten. Ich werde dann einen Aufruf machen für diejenigen von uns, die neue Schritte machen möchten. So, wir können uns jetzt geistlich und gedanklich darauf vorbereiten. Aber bevor wir jetzt einsteigen, lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Möglichkeit, heute noch mehr zu lernen über Finanzen, unserem Herzen und dein Plan für uns. Ich bete, dass wir dann inspiriert werden, dir zu ehren mit alles, was wir haben, auch inklusive Hab und Gut. Und dass der Geist des Giers nicht regiert in uns, aber dass wir alle neue Herzen bekommen, weil du willst unserem Herzen. Bete, dass du uns zurüstest und dass du uns veränderst und dass du uns dann Weisheit gibst für die kommende Zeit. In Jesu Namen. Amen. Es gibt eine sehr, sehr wichtige Bibelstelle in 1. Korinther Kapitel 9. Lass uns das gemeinsam einfach dann durchgehen. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 6 bis 8. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht im Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt ein fröhlicher Geber. Und wenn man nur das alleine liest, weiß man und sieht man, dass viele von uns ein neues Herz brauchen. Weil wenn wir geben, soll es nicht aus Druck und Zwang sein, sondern aus Freude. Und kann euch mit derartigen vielen Wohltaten überschütten, dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch anderen noch reichlich Gutes tun könnt. Ich habe hier ein Bild von Saat, ne? Saatgut. Können wir, ja. Also dann Weizen. Ich weiß nicht, welche von uns vom sagen wir, von so ländlicher Hintergrund kommen, mal Säcke von Weizen mal getragen habt. Gibt es jemanden hier, der das gemacht hat? Eine, so 2, 3, ja, 4. Ich war in einem Wettbewerb, wo man an einem Hügel hochlaufen müsste mit einem Sack Kartoffeln auf dem Schulter. Ne? Pyramid Mountain war der Name dieser Berg. War gar kein Berg, es war ein Hügel. Ne? Aber Kartoffeln oder Weizen ist jetzt das Sinnbild, die wir hier haben in dieser Lesung. Saatgut. Ein Sack Saatgut. Es steht aber die Frage, und es ist ein Bild, was Paulus hier gibt. Und das ist, wie viel von einem Sack Saatgut werden wir wiedersehen? Wieder in den Boden hineinsehen? Und wie viel nehmen wir, um zu zermehlen und dann erzeugen wir Mehl und dann kochen wir es und dann werden wir es verzehren, werden wir es essen. Weil eins ist klar, wenn ich den ganzen Sack nehme und daraus Mehl mache, nächstes Jahr habe ich nichts. Aber wenn ich einen Teil von das, was ich habe, dann auf den Ackerfeld einfach dann reinsehe und einen Teil davon dann nehmen, um zu essen, dann werde ich satt, ernährt und wird gesät. Das ist cool, ne? Ich werde ernährt, wird gesät. Und dann, es wird dann sich multiplizieren. Und den Sinnbild, was dann hier den Heiligen Geist uns gibt, ist, mit das, was Gott uns gibt, dann auf der geistlichen Ebene gibt es dieses Prinzip auch von Saat und Ernte. Der wenig sät, wird wenig ernten. Der viel sät, wird viel ernten. Und in diesem Prinzip geht es auch dann um diese 90%, der gereinigt wird durch die Zente. Das, was Gott mir übrig gibt, das, was Gott mir gibt, zu verwalten als Haushalter seiner Finanzen. Dann ist es, diese 90% ist wie so ein Sack Saatgut. Und das erste Prinzip ist, das erste Prinzip, das wichtig ist mit diesem Punkt, ist, du erntest, was du säst. Okay? Du erntest, was du säst. Oder auf Englisch, you reap what you sow. Yeah. You reap after you sow. And you reap more than you sow. Drei wichtige Prinzipien. Ne? Du erntest, was du säst. Du erntest, nachdem du gesät hast. Und du erntest mehr, als du säst. Du erntest, was du säst. Wenn wir Finanzen aus den 90%, welche nehmen und nicht zermehlen und selber verbrauchen, sondern loslassen und weggeben, dass die Finanzen, verspricht Gott, wird sich vermehren. Wie Saatgut im Boden. Aber das tun wir, um weitergeben zu können. So, wenn wir dann geben und in Dankopfer weitergeben, wir tun es und wir haben die Verheißung, dass es wächst wie Saatgut, aber wir tun es, um weiterzugeben, dass eine Ernte kommt, damit wir noch mehr geben können. Und das wird in Finanzen kommen. Wenn wir Finanzen sehen, werden wir Finanzen ernten. Das ist eine Verheißung Gottes. Zweitens, wir werden erst ernten, nachdem wir gesät haben. Manche von uns denken, oh, wenn ich nur Erben werden, wenn ich bloß nur Lotto gewinne, wenn ich bloß nur viel bekomme, dann werde ich erst sehen. Aber das ist nicht die richtige Reihenfolge. Die göttliche Reihenfolge ist erst sehen, dann ernten. Und wir hatten dieses Sinnbild oder diese Vorstellung von der Speisung der 5000. Erst müssten die Jungen das Brot und Fisch erst loslassen, damit das vervielfacht werden könnte. In diesem Sinnbild ist das gleiche Prinzip. Ich muss den Saatgut loslassen. Ich muss es dann loslassen und dem Boden geben, bevor ich ernten kann. Und das dritte Prinzip ist, du erntest mehr, als du säst. Und das hier fängt der Abenteuer an. Und es ist eine Einladung von Gott. Von dem, was er uns gibt, diese 90%, so zu sehen und zu erleben, wie Gott das, was wir in Saatgut, in Dankopfer weggegeben haben, zu sehen, wie das sich vervielfacht, damit ich der Vervielfachung weitergeben kann. Du erntest mehr, als du säst. Guck mal, im Psalm 126. Ich habe einen neuen Einblick zu dieser Bibelstelle gewonnen. Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Na, ich habe das immer so verstanden, wenn es mir nicht wohl ist, nicht gut geht und trotzdem Gott ehre, dann werde ich Freude bekommen. Ich habe es nicht so spezifisch so verstanden, wenn ich mit Tränen Geld anderen geben, weil es mir weh tut. Weil ich gebe, aber ich weine dazu, weil es schmerzhaft ist. Wir werden mit Freude ernten. Ich habe es nie so gesehen. Robert in diesem Buch, der sagt, das ist auch ein wichtiger Teil dieses Verses. Na, und wenn du arm bist, und du nur ein Sack Saatkerne hast, sag gut. Und du musst, um deine Familie zu ernähren, einen großen Teil von dem Sack einfach dann nehmen für Mehl. Du weißt, du musst auch einen Teil davon nehmen und das in dem Boden säen. Auch wenn mit Tränen. Aber dann werden wir mit Jubeln ernten. Warum? Es vervielfacht sich. Er erzählt von einem Freund. Und ich möchte euch ermutigen, sein Buch, Ein Leben voller Segen, zu lesen. Weil der Robert hat viele, viele Beispiele, viele Zeugnisse drin. So, hier ist ein Zeugnis, was er dann beschreibt, aus persönlicher Erfahrung, der kennt diesen Mensch. Er sagt, ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund, der vor Jahren 27.500 Dollar verdiente, jährlich. Zu dieser Zeit gab er regelmäßig 10% seines Bruttoeinkommens. Dann sprach Gott zu ihm und sagte, ich möchte, dass du 15% gibst. Und wenn du dieses Jahr 15% gibst, werde ich dein Einkommen verdoppeln. Und übrigens, wenn du dann nächstes Jahr 20% gibst, werde ich es noch einmal verdoppeln. Und wenn du im Jahr danach 25% gibst, werde ich es noch einmal verdoppeln. Ja, dieser Mann, der spürte sehr stark, dass der Herr dieses zu seinem Herzen gesprochen hatte. Er war richtig bewegt dadurch. Ja, er kam nicht zu Gott zurück und sagte, wie wäre es damit, Herr, wenn du verdoppelst mein Einkommen und dann werde ich an dir geben. Hat er nicht gesagt. So, erst mal verdoppelt, dann gebe ich 15%. Er nahm Gott beim Wort. Und ergriff der Gelegenheit, seinem Glauben zu erweitern und Gott zu gefallen. Und das ist, was wir meinen mit Abenteuer. Sofort, Sofort begann er 15% seines Einkommens vor die Arbeit des Herrn zu spenden. In diesem Jahr stieg sein Einkommen von 37.500 auf 75.000 Dollar. Als der Herr erneut bei seinem Wort nahm, begann er 20% zu geben. Im folgenden Jahr verdient er 150.000 Dollar. Zu diesem Zeitpunkt traf Robert ihn persönlich. In diesem Zeitpunkt. Wir wurden gute Freunde und erzählte mir dieses Zeugnis. Im nächsten Jahr erhöhte seine Spenden auf 25% und sein Einkommen stieg auf 300.000 Dollar im Jahr. Na, es klingt unglaublich, aber Robert sagt, er weiß, dass dieses Zeugnis ist wirklich wahr. Es ist tatsächlich einer Bekannte, ein Freund von ihm geschehen. Im Jahr, nachdem er seine Spende auf 30% erhöht hatte, verdiente er 600.000 Dollar. Einem Jahr später erhöhte er auf 35% und nahm 1,2 Millionen Dollar ein. Bis zum Verkauf seines Unternehmens im Jahr 2010 gab er stets über 50% seines Einkommens für das Werk Gottes. Jetzt, wo er vollzeitig im Dienst steht, gibt er immer noch 30-35% pro Jahr. Er sagt aber, das Größte in allem, in diesem Zeugnis, ist nicht, wie viel Geld sein Freund gibt oder verdient. Es ist das, was Gott in sein Herz getan hat. Und das möchte Gott in unserem Herzen bewirken. Gott sucht nach Leuten, die mit Ressourcen vertrauenswürdig sind. Gott sah auf ihm, diesem Mann, herab und sagte, ich muss in meinem Reich Geld verteilen und hier ist jemandem, dem ich vertrauen kann. Und das ist genau, wonach er sucht. Gott sucht nach Menschen, denen er Reichtum und Ressourcen anvertrauen kann, damit die das weitergeben. Wow, das ist ein enormes Zeugnis. Welch eine Extravaganz. Was eine tolle Extravaganz hat er davor gezeigt. Das ist eine Einladung Gottes. Eigentlich eine Einladung Gottes zu uns alle. Ob ich eine Gabe des Gebens habe oder nicht. Eine Einladung Gottes, pure Einladung. Irgendwas, was wir vielleicht dann einfach riechen können. Extravaganz für Gott. Als letztes Prinzip möchten wir und spricht Robert über extravagantes Geben. Hier ist ein sehr wichtiges Beispiel in Johannes Kapitel 12. Ja, das ist kurz bevor Jesus sterben sollte. Und es hier sagt, hier in eigentlich 1 bis 4, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von dem Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl, bei dem Martha bediente. Lazarus lag mit den Gästen zu Tisch. Dann nahm Maria ein Pfund echtes, sehr kostbares Nardenöl und salbte Jesus damit die Füße. Dann töpfte sie diese mit ihrem Haare ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Wenn ich das lese, möchte ich einige Fragen stellen. Warum hat Maria das getan? Warum hat sie dem Herrn so ein extravagantes, großzügiges Geschenk gemacht? 300 Denare waren das eine sehr große Summe. Praktisch das, was sie im Öl, Salböl gegeben hat, war ein ganzes Jahr Gehalt. Ein ganzes Jahr, ein Jahresgehalt. Na, natürlich für uns alles ein Jahresgehalt ist sehr relativ. Aber ein Jahresgehalt ist für der oder die, die das verdient hat, eine Menge Geld. Ob du im Jahr 5.000 oder 5 Milliarden dann verdienst, ein Jahresgehalt für so viele Stunden Arbeit ist viel. Um also so ein Gefühl für die Großordnung dieses Geschenks zu bekommen, denk an das, was du persönlich im Jahr verdienst. Und so viel hat sie ausgegossen. So eine Extravaganz hat sie dann zum Ausdruck gebracht für Gott. Und sie wusste, die wird sie nie wieder zurückbekommen. Oder das hat sie gedacht. Extravaganz ist großzügig. Und aus Marias Gefäß floss an diesem Tag der Lohn ein ganzes Jahr. Sicherlich war es total, total übermäßig. Dann entdecken wir dann, sagt man, der Leiter des Gabens. Können wir zur nächsten wechseln? Und wir sehen in Gottes Wort und in den Lebensgeschichten, die wir auch dann jetzt in der heutigen Zeit erfahren, drei Ebenen von Geben. Erstmal die Zehnte. Und Gott will das einfach nehmen. Der sagt, das ist meinem, der erste Zehnte. Aber dann der Dankopfer. Dankopfer ist dann der 90%, der gereinigt wurde durch die Zehnte, der Gott uns gibt und wir verwalten sollen. Aber darüber hinaus gibt es eine nächste Ebene des Gebens. Und das nennen wir extravagantes Dankopfer. Extravagantes, übermäßig. Wie Maria uns hier vorlebt. Now, Extravaganz, wie alles in diesem Hinsicht, hat nicht mit dem Betrag zu tun, sondern hat vieles mit das, was es mir kostet und mein Herzenshaltung. König David war total extravagant, als er über in heutige Verhältnisse ungefähr, glaube ich, 20 Milliarden Dollar für die Erbauung des Tempels hinterließ. Das war eine Spende für den Bauopfer. War immer noch viel für einen König. Das ist ein Beispiel von Extravaganz. Aber Jesus erzählt von noch ein Beispiel. Schauen wir, Lukas Kapitel 21. Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute Geld in den Opferkasten warfen. Er sah auch, wie eine arme Witwe zwei kleine Köpfe Münze, zwei Lepter hineinsteckte. Da sagte er, und ich fasse zusammen, welch eine extravagante Spende. Welch eine übermäßiges, extravagantes Geschenk hat diese Witwe gerade getan. Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber sie hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Lebensunterhalt gebracht hätte. Das ist auch Extravaganz. Maria gab sehr viel. Die Witwe gab alles, was sie hatte. Beides waren bestimmt schmerzhaft. Das ist so Extravaganz. Ja, das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung Gottes an uns. Und ich hätte das rauslassen können, nicht erwähnen können. Aber dann hätte ich und würde ich diese offene Tür euch vorenthalten, weil Gott stellt uns diese Tür. Na, ihr habt keinen Appell von mir, das sollten wir machen. Haben wir nicht, es ist eine Einladung von Gott. Noch eine Etage, so. Lehrling geben, die Zehnte. Geselle geben, Dankopfer. Meisterschaft es geben. Extravaganz. Vielleicht werden wir vielleicht einmal oder zweimal im Leben diese Tür durchgehen und was Extravagantes machen. Das ist abenteuerlich. Abenteuerlich für Gott. So, denn des Gebens Leiter. Kann der Band nach vorne kommen? Lass uns dann auch aufstehen. Können wir jetzt alle aufstehen? Wenn du hier bist, und über die letzten Wochen hast du Gottes Reden gespürt, dass du was Neues in deine Finanzen mit Gott machen möchtest, neue Schritte machen möchtest. Jesus sagen, Herr, gib mir ein neues Herz. Es ist vielleicht für manche von uns ein Schritt, den wir machen wollen. Gib mir ein neues Herz, damit ich von innen die Großzügigkeit dann spüren. Oder ein neuer Schritt, ich möchte mein Zehnten geben. Ja, in der lokalen Gemeinde. Oder ein neuer Schritt, ich möchte anfangen von den 90% auch Dankopfer zu geben. Darüber hinaus. Oder vielleicht ein neuer Schritt, ich möchte besser haushalten, weil ich weiß, dass du das belohnst. Oder ich möchte die Gabe des Gebens entfalten. Ich spüre das in mir. Ich bin offen dafür. Das ist ein neuer Schritt, den ich gehen möchte. Oder ich möchte anfangen zu sehen. Zu sehen. Und zu ernten. Oder als letztes extravagant geben. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Guck mal, in 1. Petrus, es sagt, Gott gibt uns seine Verheißungen, damit wir ihm erleben. Hier sagt es, damit ihr an der göttlichen Natur teilnimmt. Und hier ist eine Verheißung. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gepresstes, geschütteltes und überfließendes Maß wird in euer Schoß geschüttet werden. Denn mit dem Maß, mit dem ihr misst, wird euch zugemessen werden. Das ist eine Verheißung. So lasst uns jetzt anfangen, seine Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Indem mit liebevoller Gehorsam wir tun, was er uns hier sagt und erleben, wie Gott wirksam wird in unserem Leben. Gott nimmt der erste Zehnten für sich selbst. Der heiligt der andere 90%. Er vervielfacht das, was wir loslassen. Gott belohnt gute Haushalterschaft. Er befähigt mit der Gabe des Gebens. Er segnet das Saatgut. Er lädt ein, extravagant zu sein. Gott will dein Herz. Jetzt in der Anbetung. Wenn du neue Schritte machen möchtest, dann komm aus der Reihe, komm nach vorne und lass unser Segnungsteam für dich beten. Lass uns anbeten. Kannst du jetzt anfangen, jetzt nach vorne kommen?